Jüngerschaft bedeutet, eine Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Aber nicht so eine Beziehung wie zwischen einem Sklaven und seinem Herrn, einem Angestellten und seinem Chef, sondern eine Beziehung wie zwischen einem Kind und seinem Vater. Das Wichtigste im christlichen Glauben ist nicht, was ich glaube. Und damit ihr mich nicht falsch versteht, ich halte es für sehr, sehr wichtig, was wir glauben. Aber was nützen mir die besten Glaubensüberzeugungen, wenn ich nur viel über Jesus Christus weiß, aber ihn nicht persönlich kenne? Damit ich ihn kennen kann, muss ich ihn sehen, wie er wirklich ist. Und ich sage euch, ich halte das für eine der größten Herausforderungen in unserer Welt. Ich halte das für eine der größten Herausforderungen in unserer Gemeinde. Denn diese Welt, sie ist voll von vielen falschen Gottesbildern. Falsche Gottesbilder existieren in allen Farben und Variationen. Man kann sich viele aussuchen. Aber es gibt ein wahres Gottesbild, das uns Jesus Christus gezeigt hat. Und Jesus sagt einmal, er beschreibt das ewige Leben, er beschreibt, was das Leben, das Gott uns schenkt, wirklich ausmacht. Er sagt, das ist aber das ewige Leben. Und ihr kennt diesen Vers. Das ist aber das ewige Leben. Jesus Christus kennen. Dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dieses Erkennen meint Beziehung haben. Aber ich kann nur dann eine Beziehung zu Gott haben, wenn ich ihn wirklich sehe. Versteht ihr? Jüngerschaft beginnt damit, dass ich den Charakter Gottes verstehe, dass ich sehe, wie gut er ist. Dass ich sage, Gott, du bist so gut, du bist so freundlich, barmherzig, großartig. Menschliche Worte versagen, das zu beschreiben. Aber du bist so gut, Herr, ich verliebe mich in dich und ich möchte nie etwas anderes, als mit dir zu leben. Das ist Jüngerschaft. Also an diesem Wochenende, an diesem Sabbat, wollen wir nicht nur über praktische Tipps und Tricks reden, wie wir unseren Glauben etwas aufpushen können. Wir möchten darüber schauen, wie können wir Jesus persönlich kennenlernen. Und ich möchte heute mit euch über eine Geschichte aus der Bibel sprechen, die mir den Charakter Gottes auf eine ganz, ganz besondere Weise zeigt. Und ich sage euch gleich am Anfang, was das Ziel meiner Predigt ist. Mein Ziel ist, dass wir heute ein Bild vom Charakter Gottes sehen, das wir so sehr lieben, dass jeder von uns sagt, Herr, wie könnte ich nicht mit dir leben? Wie könnte ich keine Beziehung mit dir wollen? Ich möchte heute mit euch über den verlorenen Sohn des Alten Testamentes sprechen. Ich denke, der verlorene Sohn, das ist doch das Gleichnis von Jesus im Lukas-Evangelium. Ich dachte, das wäre ein Neues Testament. Stimmt schon. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt uns auf eine wunderschöne Weise, wie Gott ist. Zeigt uns, mit welcher Liebe der Vater auf seinen Sohn gewartet hat, wie er ihn in die Arme genommen hat, als er wieder zurückkam, auch wenn der Sohn immer noch nach Schwein stank. Aber darüber möchte ich heute nicht reden. Ich möchte heute mit euch über den verlorenen Sohn des Alten Testamentes sprechen. Und das ist kein Gleichnis. Es ist eine wahre Geschichte. Und schon das Gleichnis von Jesus zeigt uns auf eine wunderschöne Weise die Liebe Gottes und seinen Wunsch, uns zu erlösen. Aber ich möchte heute mit euch über einen anderen verlorenen Sohn sprechen. Und ich weiß nicht, wer euch in den Sinn kommt, wenn ihr darüber denkt, nachdenkt, wer passt auf diese Beschreibung. Der verlorene Sohn im Alten Testament? Jakob wäre sicher eine Variante. Aber ich möchte heute mit euch über Manasse nachdenken. Manasse, der verlorene Sohn des Alten Testamentes. Und ich muss euch sagen, diese Geschichte, die berührt mich zutiefst, weil sie mir ein wunderschönes Bild der Barmherzigkeit, Güte und Geduld Gottes zeigt, wie ich sie kaum woanders so in dieser Form sehe. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. 2. Chronik, Kapitel 33. 2. Chronik, Kapitel 33. Zweiter Chronik, Kapitel 33, und wir beginnen in Vers 1. Da heißt es, Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem. Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Wer war sein Vater? Wer hat vor ihm regiert? Wir blättern ein wenig um, wir sehen, das war Hiskia. Jetzt über Hiskia könnten wir viel sagen. Hiskia war einer der besten Könige, die Juda je gehabt hat. Hiskia war ein Mann, der Gott von ganzem Herzen gesucht hat und der den Mut hatte, die nötigen Reformen anzustoßen. Aber der eine Veränderung nicht nur in äußeren Reformen suchte, sondern der sich alle Mühe gegeben hat, die Herzen seines Volkes für Gott zurückzugewinnen. Und bei so vielen Menschen war er erfolgreich. Ja, wir wissen, er hat auch Fehler gemacht. Aber wir lesen auch, dass er Buße getan hat, dass er wieder umgekehrt ist zu Gott. Wie hieß die Mutter von Manasse? Nun, das steht hier an dieser Stelle nicht drin, aber wenn wir den Paralleltext im 2. Königebuch lesen, wird uns der Name der Mutter genannt. Und dieser Name ist interessant. In 2. Könige 21,1 heißt es, seine Mutter war Hephzibah. Den Namen habt ihr noch nie gehört. Hephzibah. Dieses Wort, dieser Name bedeutet, meine Freude ist in ihr. Meine Freude ist in ihr. Jetzt, diesen Namen finden wir nur an einer weiteren Stelle in der Bibel. Wir finden diesen Namen, und wenn ihr mal eure Hand hier drin lasst, wir müssen gleich wieder zurückkommen, und wir schlagen jetzt mal auf Jesaja 42, Vers 4. Und denkt daran, dass Jesaja war ein Zeitgenosse von Hiskia und Manasse. Jesaja kannte die Frau von Hiskia sehr gut. Und jetzt habe ich etwas Faszinierendes entdeckt. Jesaja 62, Vers 4. Hier spricht er über das zukünftige Heil von Israel. Und er sagt in Vers 4, man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land liebe Frau, denn der Herr hat Lust an dir. Und dein Land hat einen lieben Mann. Okay, jetzt kommt der Name hier in der Lutherbibel nicht hervor. Aber im Urtext steht hier der Name Hephzibah. Er sagt nämlich, du sollst nicht mehr heißen verlassen und einsame, sondern du sollst heißen, hier steht meine Lust. Hier heißt es, du sollst heißen Hephzibah. Meine Freude ist in ihr. Hier kommt der Name der Frau von Hiskia vor. Die Jesaja sehr gut kannte. Und er benutzt ihren Namen, um die zukünftige Erlösung von Gottes Volk zu beschreiben. Also wir wissen nicht viel über diese Frau, eigentlich fast gar nichts. Es gibt eine jüdische Tradition, ich kann sie nicht wirklich einschätzen, ob sie wahr ist, aber es gibt eine jüdische Tradition, die sagt, dass Hephzibah die Tochter von Jesaja war. Und er ihr den Namen gegeben hat, meine Freude ist in ihr. Das mag sein. Wie auch immer. Hephzibah war eine Frau, die Jesaja sehr gut kannte. Sie war die Frau von Hiskia, eine gläubige Frau. Das waren die Eltern von Manasse. Und die Zeit von Hiskia war eine so gesegnete Zeit. Wir dürfen davon ausgehen, dass Hiskia und Hephzibah den größten Wunsch hatten, dass ihr Sohn, und es war der Sohn ihres Alters, ihr kennt die Geschichte, Jesaja kommt zu Hiskia und sagt, du wirst sterben, und er betet, und Gott schenkt ihm nochmal 15 Jahre. Nun, wie alt war Manasse, als er König wurde? 12. Das bedeutet, er wurde 3 Jahre nach der Heilung von Hiskia geboren. Er war der Sohn ihres Alters. Und ihr Wunsch war ganz natürlich, dass ihr Sohn Gott folgt. Und ich kann euch sagen, ich weiß nicht, was mit Manasse passiert ist. Ich weiß nicht, was Manasse zu dem gemacht hat, was er wurde. Aber ich sehe, dass er ein verlorener Sohn war. Schauen wir uns das einmal an. Wir haben Vers 1 gelesen. Wir sind zurück im zweiten Buch Chronik, Kapitel 33. Also Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre. Kein König hat länger regiert. Könnt ihr euch vorstellen, wie lang das ist? Ist der eine von euch etwa 55 Jahre alt? Etwa? Bruder, ich möchte Sie gern glauben, aber 55 Jahre alt. Eine lange Zeit, eine sehr, sehr lange Zeit. Lesen wir, was weiter über ihn steht. Und er tat, was dem Herrn missfiel, nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Er baute die Opferhöhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Und er richtete den Baalen Altäre und machte Bilder der Aschera und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Haus des Herrn. Unfassbar. Von dem noch der Herr gesagt hatte, zu Jerusalem soll mein Name sein ewiglich. Und baute Altäre dem ganzen Heer des Himmels in den beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben Hinnom und achtete auf Zeichen und Vogelgeschrei und trieb Zauberei und bestellte Geisterbeschwörer und Zeichendeuter und tat viel, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Er stellte auch das Bild des Götzen, das er machen ließ, ins Haus Gottes, von dem Gott zu David gesagt hatte und zu seinem Sohn Salomo: In diesem Haus zu Jerusalem, das ich erwählt habe, vor allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich und will nicht mehr den Fuß Israels weichen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern bestimmt habe, sofern sie halten und alles tun, was ich ihnen durch Mose geboten habe, nach dem ganzen Gesetz, den Geboten und Rechten. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertilgt hatte. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht auf. Was ist das für eine furchtbare Beschreibung? Der König von Gottes Volk. Er baut Altäre auf für die Götzen im Tempel. Er betet die Sterne an. Er lässt seine Söhne durchs Feuer gehen. Ist das nicht furchtbar? Er lässt seine Söhne durchs Feuer gehen. Es heißt hier, er trieb es ärger als die Heiden. Im zweiten Buch Könige lesen wir noch, dass er sehr viel unschuldiges Blut vergossen hat, sodass er Jerusalem füllte mit Blut. Er hat Jesaja töten lassen. Eine jüdische Tradition sagt, er hat Jesaja zersägen lassen. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Gläubigen, die es gegeben haben muss, noch aus der Zeit Hiskias, wie die gebetet haben in dieser Zeit? Ach Herr, bitte schaff Recht. Herr, bitte verkürze doch die Zeit dieses Königs. Herr, warum hast du uns so einen König gegeben? Und dann vergingen die Jahre. 5 Jahre, Herr, es reicht. 5 Jahre Manasse. Herr, bitte verkürze diese Zeit. 10 Jahre, 20 Jahre. Und sie verstehen nicht, Herr, warum so lang? Warum prüfst du uns so lang? 30 Jahre. Ihrer werden immer weniger. Denn die ihren Mund aufmachten, die wurden von Manasse kaltblütig umgebracht. Jahrzehnt um Jahrzehnt vergeht. Und wir fragen, warum? Warum, Gott? Warum lässt du diesen furchtbaren König länger regieren als irgendeinen anderen? Warum? Nun, Gott schaut nicht lange zu, nicht länger zu. Wir lesen hier in Vers 11: Darum ließ der Herr über sie kommen, die Obersten des Heeres von Assur. Sie nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Wir fragen, warum? Gott, warum so lange? Hätten wir uns nicht gewünscht, dass Gott einen Blitz vom Himmel fallen lässt und diesen König vernichtet? Hätten wir uns nicht gefreut, wenn irgendjemand wie das öfter geschah, wie das später mit seinem Sohn geschah, einen Anschlag macht und Manasse aus dem Weg räumt? Hätten wir uns nicht gefreut, wenn wir gehört hätten, Manasse ist krank geworden, tödlich krank. Er hat nur noch ein paar Wochen zu leben. Hätten wir nicht gesagt, danke Herr? Menschlich gesehen hätten wir so gedacht, oder? Und jetzt passiert etwas, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Verse 12 und 13. Und als er in Angst war, also da saß er in Babylon im Gefängnis. Er hatte Zeit zum Nachdenken. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott. Zu wem flehte er? Er flehte zu dem Herrn, nicht nur, er flehte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Er flehte zu dem Herrn, was steht dort? Seinem Gott. Da ist was passiert, oder? Und er demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten und hörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Was hier steht, ist unfassbar. Also, in dieser Geschichte kann ich zwei Dinge nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie Manasse bei solchen Eltern einen solchen Weg einschlagen konnte. Und die Bibel berichtet es auch nicht. Aber ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch, der so weit von Gott weggekommen ist. Also, menschlich gesehen hätte ich gesagt, also wenn jemand die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat und von Gott nicht mehr erreicht werden kann, dann muss es Manasse gewesen sein. Es ist unfassbar, dass Manasse sich bekehrt hat. Und kommt uns das nicht ein bisschen unfair vor? Ich meine, nach so vielen Jahren geht er einfach zu Gott, er demütigt sich vor Gott, er sagt, Herr, vergib mir. Und was macht der Herr? Er vergibt ihm. Und wir sagen, Herr, das ist nicht fair. Das hat der Mann nicht verdient. Das hat er nicht verdient. Stimmt. Hast du es verdient, dass Gott dich rettet? Warum? Und jetzt fange ich an zu verstehen. Ich fange an zu verstehen, warum Gott diesen König länger regieren ließ als irgendeinen anderen. Warum hat Gott Manasse so lange regieren lassen? Warum hat er ihn nicht einfach vernichtet? Ich stelle mir vor, wie die Gläubigen gebetet haben und wie gesagt, ihrer wurden immer weniger. Herr, mach ein Ende mit Manasse. Und Gott sagt im Himmel, ich habe euer Gebet gehört, aber habt Geduld, vertraut mir. Und sie beten wieder, 20 Jahre später, Herr, jetzt reicht's wirklich. Habt Geduld. Warum hat Gott Manasse so lange regieren lassen? Wisst ihr warum? Weil Gott, der das Alpha und Omega ist, Anfang und Ende sieht. Kann es sein, dass Gott gesehen hat, eines Tages, es wird lange dauern, es wird sehr lange dauern, aber eines Tages wird Manasse sich bekehren. Und ich liebe Manasse. Und ich sehne mich danach, dass er mit mir in der Ewigkeit ist. Wenn ich ihn jetzt töte, dann ist es aus mit Manasse. Dann ist er verloren für die Ewigkeit. Und Gott sagt, ich warte, Jahr um Jahr. Hätte Gott sich gewünscht, dass Manasse sich früher bekehrt? Offensichtlich. Aber Gott wartet und er wartet. Länger, als man es menschlich aushalten kann, aber Gott wartet. Und dann kommt der Zeitpunkt, dass Manasse Gott findet. Und wir lesen dann, wie er zurückkehrte und versuchte, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, aber nach so vielen Jahrzehnten gottloser Herrschaft war das Übel nicht mehr einzufangen. Versteht ihr? Gott hat gesehen, welchen Weg Manasse gehen wird. Er hat dieses lange, tiefe, finstere Tal gesehen, durch das er mit seinem Volk gehen wird. Aber er hat gesehen, am Ende gibt es ein Licht. Am Ende wird Manasse sich bekehren. Er wird umkehren zu dem Herrn, seinem Gott. Stellt euch einmal vor, Gott hätte Hiskia und seiner Frau gesagt, was aus diesem Sohn werden wird. Und er hätte sie vielleicht vorher gefragt, wollt ihr dieses Kind wirklich haben? Ich weiß nicht, was sie darauf reagiert hätten. Aber machen wir das mal, bringen wir das mal ein bisschen näher. Stellt euch ein junges Pärchen vor. Heute im Jahr 2014. Ein junges Pärchen, frisch verheiratet. Sie sehnen sich danach, ein eigenes Kind zu haben. Und stellt euch vor, Gott kommt zu diesem Pärchen und sagt, ich möchte euch gerne ein Kind schenken, aber ich muss euch vorher sagen, was aus diesem Kind werden wird. Und dann müsst ihr entscheiden, ob ihr das Kind haben wollt oder nicht. Dieses Kind wird schwierig sein von Anfang an. Als Baby wird es die Nächte durchschreien. Ständig. Dieses Kind, wenn es größer wird, wird es bockig sein, es wird rebellisch sein, es wird ungehorsam sein. Ihr werdet sehr schnell grau werden an diesem Kind. Im Teenageralter wird dieses Kind völlig ausbrechen. Es wird in die Drogenszene abrutschen, es wird Drogen nehmen, es wird einen so schlimmen, gottlosen Weg einschlagen. Es wird so schlimm sein, dass euer Herz daran zerbrechen wird. Ihr werdet sterben, alle beide, an eurem Kind. Aber bei eurer Beerdigung wird dieser Sohn dort sein. Und er wird zur Besinnung kommen. Er wird sich bekehren. Er wird mir sein Leben übergeben und für die Ewigkeit gerettet werden. Sollen wir diesem Kind das Leben schenken? Möchtet ihr dieses Kind haben? Ich weiß, das ist ein verrücktes, konstruiertes Beispiel. Gott stellt uns nicht vor so eine Situation. Aber wisst ihr was? Wisst ihr, dass Gott selber in dieser Situation war? Als Gott die Menschheit geschaffen hat, da wusste er, was die Menschheit ihn kosten wird. Wisst ihr, woher ich das weiß? Lasst mal euren Finger hier drin und schlagt im Neuen Testament auf. 1. Petrus. Vers 20. Hier geht es um das Opfer Jesu. Lasst euren Finger drin in dem Chronikertext. Wir kommen gleich wieder zurück. Also hier heißt es, ich fange in Vers 18 an. 1. Petrus 1 ab Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das heißt, Petrus möchte uns hier vor Augen stellen, was unsere Erlösung Gott gekostet hat. Er sagt, Gott hat euch nicht gekauft mit Silber oder Gold, das wäre ihm ein leichtes gewesen. Er sagt, er hat euch gekauft mit, ja womit? Mit dem teuren Blut, es ist teuer. Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und jetzt kommt's. Er ist zwar ausersehen, wann? Ehe der Weltgrund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Die Frage ist, wann hat Gott diesen Plan zur Erlösung der Menschen gelegt? Wann stand dieser Plan fest? War das so eine Art Reaktion auf den Sündenfall? Nein, die Bibel sagt ganz deutlich, dieser Plan stand, bevor Gott den Menschen geschaffen hat. Und jetzt lasst euch mal diesen Gedanken wirklich hier ins Gehirn gehen. Als Gott den Menschen schuf, wusste er, was der Mensch ihn kosten würde. Er wusste ganz genau, seine Geschöpfe werden ihm den Rücken kehren. Seine Geschöpfe werden alles Mögliche tun, um ihn zu verletzen. Seine Geschöpfe werden ihn selber ans Kreuz bringen. Aber Gott hat gesehen, am Ende der Zeit, wenn diese ganze Geschichte vorbei ist, werden Menschen im Reich Gottes sein in der Ewigkeit und nicht wenige. Die Offenbarung spricht von einer unzählbaren Schar. Es werden Menschen im Himmel sein, die werden Gott anbeten. Menschen, die dort nicht sein würden, wenn Gott das Projekt Menschheit auf Eis gelegt hätte. Versteht ihr, was ich meine? Und Gott hat gesagt, ich werde diese Menschheit schaffen. Ich weiß, was sie mich kosten werden. Ich weiß, dass wir durch ein langes, tiefes, dunkles Tal gehen werden. Ich weiß, wie sehr sie mich verletzen werden. Aber am Ende weiß ich auch, es wird Menschen geben, die in der Ewigkeit sein werden. Und ich liebe diese Menschen. Darum bin ich bereit, diesen langen Weg durch dieses finstere Tal zu gehen, damit am Ende Menschen gerettet sind. Das hat Gott für dich getan. Und ich frage dich, was für ein Bild von Gott siehst du, wenn du darüber nachdenkst? Was für ein Bild Gottes siehst du? Ist das ein Gott, den du lieben kannst? Ist das ein Gott, dem du vertrauen kannst? Gehen wir zurück zu Manasse. Manasse, er kommt zurück nach Hause. 2. Chronik 33. Und wir lesen ab Vers 14 weiter. Danach baute er die äußere Mauer an der Stadt Davids westwärts zum Gihon im Tal und wo man zum Fischtor hineingeht und führte sie um den Ofel und machte sie sehr hoch. Okay. Und er legte Hauptleute in alle festen Städte Judas. Aber jetzt kommt das eigentlich Wichtige, Vers 15. Er entfernte die fremden Götter und den Götzen aus dem Hause des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte, auf dem Berge des Hauses des Herrn und in Jerusalem und warf sie hinaus vor die Stadt. Das heißt, er kommt nach Hause, er wird wieder König und er fängt an aufzuräumen. Da war eine Menge Müll in dieser Stadt. Er fängt an, diese Altäre rauszureißen, sie vor die Stadt zu werfen. Und er stellte den Altar des Herrn wieder her und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Aber das Volk opferte immer noch auf den Höhen, jedoch dem Herrn, ihrem Gott. Da steht der Manasse, kommt nach Hause und er versucht in den letzten Jahren, die er hat, er war ein alter Mann, er versucht wieder gut zu machen, was er jahrzehntelang schlecht gemacht hat. Und manches konnte er wieder verändern. Aber ich sage euch, diese vielen Jahrzehnte gottloser Herrschaft haben die Mehrheit im Volk so verdorben, dass sie nicht mehr zu retten waren. Sein eigener Sohn war so gottlos wie sein Vater. Sein eigener Sohn war so gottlos wie sein Vater. Nachdem Manasse starb, wurde er König. Aber er war so gottlos, er regierte nur 2 Jahre, dann wurde er umgebracht. Was für ein schändliches Schicksal. Aber wisst ihr was? Ich sehe einen Hoffnungsschimmer. Ich sehe einen Hoffnungsschimmer in dieser Geschichte, wenn ich weiterlese. Also, Manasse starb. Und er heißt es, sein Sohn Amon war 22 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 2 Jahre. 2 Jahre. Rechne mit mir mit. Die Zahlen sind wichtig. Kapitel 34. 8 Jahre alt war Josia, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zu rechten noch zu linken. Wie alt war Josia, als er König wurde? 8. Das heißt, ihr rechnet, wie alt war Josia, als Manasse starb? 6, oder? Einfache Rechnung. 8 minus 2 sind 6. Das heißt, ist es möglich, dass Manasse, als er zurückkam und seinen Sohn nicht mehr erreichen konnte, sich um seinen Enkel gekümmert hat und diesem Kind eine Liebe zu Gott ins Herz gelegt hat? Versteht ihr, genauso erstaunlich, wie der Wechsel von Hiskia zu Manasse war, war der Wechsel von Amon, also dem Sohn Manasses, zu Josia. Und man fragt sich, was ist da passiert? Ist es möglich, dass Manasse gesagt hat, Junge, komm her? Also ich stelle es mir so vor, Manasse liegt auf dem Sterbebett und er ruft Josia. Ja, Junge, du bist noch klein, aber das kannst du verstehen. Liebe Gott von ganzem Herzen, mach nicht die gleichen Fehler wie ich. Mach nicht die gleichen Fehler wie dein Vater. Hast du das verstanden, Junge? Ja, Opa. Und dieser Junge wird König mit 6 Jahren. Mit acht Jahren, steht er da und sagt, wir werden Gott folgen. Könnte es sein, dass das mit der Bekehrung Manasses zu tun hat? Ich gehe davon aus, dass Josia seinen Opa noch kannte. Was für ein Wunder ist die Bekehrung von Manasse. Und wir sagen, er hat es nicht verdient, das stimmt. Aber ich frage noch einmal, wer von uns hat es verdient? Wenn Gott uns geben würde, was wir verdienen, dann wäre es mit uns allen aus. Aber Gott ist so geduldig. Gott hat eine Leidenschaft, Menschen zu retten. Gott hat so eine Barmherzigkeit, so eine Güte, dass er eine Sehnsucht hat, uns zu retten. Und Gott ist bereit, durch ein langes, finsteres, tiefes Tal mit uns zu gehen, weil er sieht, es gibt Hoffnung. Aber was hätte aus dem Leben von Manasse werden können, wenn er von Anfang an seinem Vater Hiskia gefolgt wäre? Ja, als er alt war, hat er versucht, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Aber wie hätte, überlegt er mal, was hätten 55 Jahre einer gottesfürchtigen Herrschaft bringen können für das Volk? Wartet nicht, bis ihr alt seid. Gebt Gott nicht den Rest, was übrig bleibt, wenn ihr alt und krank seid. Wenn ihr alt und krank seid, möchte ich euch ermutigen. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Aber ihr, die ihr jung seid, ich möchte euch sagen, wartet nicht. Wartet nicht, bis ihr alt seid. Wartet nicht, bis ihr auf Jahrzehnte eines verschwendeten Lebens zurückblicken müsst, bevor ihr umkehrt. Und denkt niemals, dass deine Schuld zu schwer ist, als dass Gott sie vergeben könnte. Niemals. Ich möchte mit euch noch eine Aussage von Jesaja lesen, der diese Geschichte ja hautnah miterlebt hat. Jesaja 43. Jesaja 43. Jesaja 43 und dort die Verse 24 und 25. Jesaja 43, die Verse 24 und 25. Hier sagt Jesaja, also Gott spricht durch Jesaja: Mir hast du nicht für Geld köstliches Gewürz gekauft. Mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gelabt. Aber jetzt schaut mal, was jetzt kommt. Gott spricht. Aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Wisst ihr, was hier steht? Wisst ihr, was wir mit Gott machen, wenn wir getrennt von ihm leben? Was wir mit Gott machen, wenn wir unser Christsein halbherzig leben? Wenn wir zwar eine fromme Form haben, aber im Herzen weit weg von ihm sind? Dann ist es eine Sünde, die Gott Arbeit macht. Aber mehr als das, es ist eine Sünde, die Gott belastet. Versteht ihr? Unsere Schuld belastet nicht nur uns. Unsere Schuld ist nicht nur unser Problem. Zum einen beeinflusst die Entscheidung, die ich treffe in Bezug auf Jesus, nicht nur mich, sondern meine Kinder, meine Frau, Leute, meine Freunde, meine Bekannten, meine Verwandtschaft. Meine Entscheidung für Jesus betrifft andere Menschen. Sie ist nicht nur meine Sache. Aber mehr als das. Meine Entscheidung beeinflusst Gott. Gott sagt hier, du hast mir Arbeit gemacht mit deiner Sünde. Und die Bibel beschreibt als die größte aller Sünden, quasi die Ursünde, ein Leben in der Trennung von Gott. Die einzelnen Sünden sind nur eine Folge dieser Trennung von Gott. Das heißt, wenn ein Mensch sich entscheidet, Jesus sein Leben nicht zu geben, dann ist das eine schwere Last auf dem Herzen Gottes. Und jetzt sagt Gott, ich tilge deine Übertretungen. Was steht hier? Schaut mal genau rein. Ist euch das schon mal aufgefallen, was dort steht? Gott sagt, ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Das heißt, wenn Gott uns vergibt, dann vergibt er uns nicht nur um unsertwillen, natürlich auch, er vergibt uns um seinetwillen. Warum? Weil jede Sünde, jede Schuld, die auf unserem Leben lastet, gleichermaßen auf dem Herzen Gottes lastet. Und Gott liebt seine verlorenen Kinder. Gott hört nicht auf zu suchen, Gott hört nicht auf zu rufen. Gott liebt seine verlorenen Kinder. Und jeder Mensch, der in der Trennung von Gott lebt, ist eine schwere Last auf dem Herzen Gottes. Und weißt du, wie du Gott eine Freude machen kannst? Wenn du zu Gott gehst und sagst, Herr, ich möchte nicht mehr ohne dich leben. Ich möchte dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all meiner Kraft. Dann ist es, als wenn Gott im Himmel einen Luftsprung macht, einen Freudensprung, weil eine Last weniger auf seinem Herzen ist. Versteht ihr? Wenn wir uns schon nicht entscheiden für Jesus, um unsertwillen, wenn wir schon nicht tun um der Menschen, um unser Kinder, um unser Verwandten willen, um unser Freunde willen, dann lasst es doch wenigstens tun um seinetwillen, um Gott eine Freude zu machen, um Gott diese Last vom Herzen zu nehmen. Versteht ihr? Gott hat eine Sehnsucht, uns zu retten. Es ist Gott nicht egal, wie wir durchs Leben gehen. Gott sagt nicht, dann geh halt, ich will nichts mehr von dir wissen. Nein. Jeder Mensch, der in der Trennung von Gott lebt, macht Gott traurig. Und was ist Gott bereit? Was ist Gott bereit zu geben, damit ein Mensch gerettet wird? Wie lange ist Gott bereit zu warten? Versteht ihr? Jedes Jahr, dass dieser Menschheitsgeschichte hinzugefügt wird, ist ein weiterer Beweis für die Geduld Gottes und die Liebe Gottes. Es ist ja nicht so, dass die Bosheit nicht schon groß genug wäre, als dass Gott Schluss machen könnte. Aber Gott sieht Menschen, die er retten möchte. Und er wartet bis zum letzten Moment. Und eines Tages werden wir vor Gott stehen. Und die Bibel beschreibt diese unzählbare Schar vor dem Thron Gottes. Und die Bibel beschreibt, dass die Gläubigen Gott das erste Mal von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Moment ist? Das ist der Höhepunkt der Bibel. Offenbarung 22, Vers 4 sagt, wir werden sein Angesicht sehen. Wir werden Gottes Angesicht sehen. Wir werden sein Angesicht sehen und wir werden in seinem Gesichtsausdruck eine unendliche Güte und Freundlichkeit und Barmherzigkeit entdecken. Und wisst ihr, was dann aus unserem Herzen herauskommt? Die Offenbarung beschreibt es uns. Offenbarung 15, Verse 3 und 4. Da heißt es, die Gläubigen stehen vor Gott und sie singen ein Lied. Dieses Lied heißt, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Und dann kommt eine Frage. Und ich muss euch sagen, diese Frage habe ich erst diese Woche für mich entdeckt. Ich habe diesen Text so oft gelesen, aber wie oft lesen wir Bibeltexte und wir gehen am Eigentlichen vorbei. Erst diese Woche habe ich über diesen Text mit meinen Missionsschülern in der Morgenandacht gesprochen. Und einmal traf mich der Blitz. Ich sagte, ja, das ist es. Das ist die Hauptaussage dieses Textes. Die Gläubigen, sie loben Gott, du bist groß, wunderbar, allmächtig, gerecht. Und dann kommt die Frage, schaut mal, was da steht. Wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Versteht ihr? Sie stehen vor Gott, sie schauen in sein Gesicht, sie sehen Gottes Freundlichkeit und Güte und Geduld und Liebe und das ist mehr als Worte es beschreiben können und sie sagen, Gott, wer sollte dich nicht fürchten? Wer sollte deinen Namen nicht preisen? Wir werden einmal vor Gott stehen und wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn besser verstehen als je zuvor und wenn wir seine Güte und Freundlichkeit sehen, dann werden wir sagen, Herr, wie sollte ich nicht mit dir leben? Und das ist das Bild, das die Bibel uns zeichnet von Gott. Gott ist so gut, dass wenn wir seinen Charakter wirklich verstehen, wir sagen, Herr, um nichts in dieser Welt will ich ohne dich leben. Gott, du bist so gut, so freundlich, wie nichts, was die Welt mir zu bieten hat, kann mit dem mithalten. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte, mein größtes Glück ist, in der Beziehung mit Gott zu leben. Und der Teufel redet uns heute ein, dass Gott nicht gut ist, dass er im Grunde egoistisch ist und dass die Nachfolge sehr schwer ist. Dabei sage ich euch, Jesus nachzufolgen ist das Beste und Schönste, was uns schon auf dieser Erde geschehen kann. Wenn wir Gottes Angesicht sehen, und ihn sehen, wie er wirklich ist, dann werden wir seine Güte verstehen. Und wir werden die Traurigkeit verstehen, die wir ihm gemacht haben in den Tagen, in denen wir ihm nicht gefolgt sind. Und ich sage euch, wenn wir verstehen, was Gott uns schenken möchte, dann werden wir jeden Tag bereuen, den wir nicht mit ihm gelebt haben. So ist Gott. Und Gott so zu verstehen, Das ist die Quelle unseres geistlichen Wachstums. Wenn ich Gott so sehe, dann fange ich an, ihn zu lieben. Immer mehr. Und ich möchte nichts anderes, als mit ihm zu leben. Und ich bereue jeden Moment, den ich in Trennung von ihm gelebt habe. Und ich meine damit nicht nur die Jahre, bevor ich Christ wurde, auch die, die bereue ich zutiefst. 18 Jahre ohne Gott. 18 Jahre. Wenn ich mir heute meine Missionsschüler anschaue, manche gerade 18 Jahre, und ich sage, oh, wie hat Gott euch gesegnet in eurer Kindheit und Jugend? Was habt ihr schon für einen reifen Glauben, eine Liebe zu Jesus? Das hatte ich alles nicht mit 18 Jahren. Ich bereue jedes Jahr ohne Jesus. Aber es gibt heute noch manchmal Momente, wo ich merke, Mensch, heute diesen Tag hast du eigentlich nur für dich gelebt. Kennt ihr solche Momente? Ich meine, seien wir ehrlich zueinander. Es gibt Momente, wo der Alltag uns überwältigt. Und wir durch einen ganzen Tag gehen können, ohne auch nur einmal an Gott zu denken. Es ist möglich, auch wenn ich in der Gemeinde bin, dass ich zwar die äußeren Formen noch einhalte, mich in meinem Herzen von Jesus aber entfernt habe. Es gibt diese Tage auch in unserem Leben. Ist es nicht so? Wenn wir bei Gott stehen, seine Güte und Freundlichkeit sehen, werden wir jeden Tag bereuen, den wir ohne ihn gelebt haben. Könnt ihr heute Morgen ein Bild von Gott sehen, von seinem Wesen? Dass ihr sagt, Gott, wie kann ich anders, als dich nicht zu lieben? Und ich weiß nicht, wo ihr steht. Gott kennt euer Herz, ihr kennt euer Leben. Vielleicht ist heute jemand hier, der noch niemals ganz bewusst diese völlige Entscheidung getroffen hat, Jesus nachzufolgen. Und ich möchte dir sagen, diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ist das Allerbeste, was du tun kannst. Und wenn du einmal vor Gott stehen wirst, dann wirst du traurig sein über jeden Tag ohne Gott. Jeden Tag, mit dem du Traurigkeit aufs Herz Gottes gelegt hast. Vielleicht sagst du aber auch, ich habe mich für Jesus entschieden, aber irgendwie, wenn ich ehrlich bin zu mir selbst, habe ich mich innerlich von Jesus entfernt. Und ich weiß, wie leicht das passieren kann. Ich habe es selbst erlebt, auch als Prediger. Möchte ich heute ermutigen, egal wo du stehst, dass du Gott sagst, Herr, ich möchte von ganzem Herzen mit dir leben. Und ich habe jetzt etwas Besonderes mit euch vor. Ich möchte eine Zeit des Gebetes haben. Und wir werden einfach zu diesem Gebet sitzen bleiben und unsere Hände falten, unser Haupt neigen. Aber wenn heute jemand hier ist, der sagt, entweder zum ersten Mal oder aufs Neue, weil ich mich von Gott entfernt habe, möchte ich Gott sagen, Herr, ich habe heute ein Bild von dir gesehen, ein Bild von deiner Güte, Geduld, Treue, Langmut, von deiner Barmherzigkeit, deiner Freundlichkeit. Und dieses Bild hat mein Herz berührt. Und ich möchte nicht einen Tag länger in der Gottesferne leben. Ich möchte euch einladen, dass wir stille werden zum Gebet. Aber wenn du heute den Wunsch hast, dass du eine besondere Entscheidung treffen möchtest, dann möchte ich dich einladen, dass du da, wo du bist, während wir beten, auf deine Knie gehst und Gott das sagst. Wir werden dann still beten. Jeder von euch soll persönlich vor seinen Herrn treten. Und ich werde dann dieses Gebet laut abschließen. Also wenn du spürst, dass Gott dich heute ruft und du sagst, Herr, nicht einen Tag länger ohne dich, dann lade ich dich ein, dass du, wo du bist, auf deine Knie gehst und dass du Gott das sagst.